Der Duden sagt ja, Vogue bedeutet, in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung. Und ja, in diesem Fall bin ich Vogue, weil ich möchte niemanden irgendwie diskriminieren oder rassistisch jemandem begegnen, so wie wir ja auch unseren Schülerinnen und Schülern müssen begegnen.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. Und heute schauen wir zusammen aufs Jahr 2024 zurück. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Das wird kein normaler Jahresrückblick, sondern einer, der sich nur auf die Bildung in der Schweiz fokussiert. Was hat die Bildungslandschaft das Jahr prägt? Welche Themen haben die Lehrpersonen und die Eltern besonders bewegt? Was war los in der Schweizer Schule? Für das habe ich die grössten Ereignisse aus diesem Jahr chronologisch zusammengefasst. Um all das zu besprechen und einzuordnen, sitze ich heute gegenüber von Dagmar Rösler. Danke vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Hi Damian, gern geschehen.
Du bist seit 30 Jahren Primarlehrerin und unterrichtest auch heute noch. Seit 2019 bist du Mitglied von der Geschäftsleitung vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, kurz LCH. Mit deiner Rolle als Zentralpräsidentin vom LCH bist du Sprachrohr für die Lehrpersonen in der Schweiz und darfst oder musst fast allen Themen in den Medien Auskunft geben. Viel liest man von dir auch als oberste oder höchste Lehrerin. Wie stehst du zu dieser Bezeichnung?
Ein bisschen ambivalent, muss ich sagen. Es ist natürlich ein Begriff, wo alle gerade wissen, um was es geht oder um wen es geht. Man kann das irgendwie relativ schnell einordnen. Wegen dem ist das wahrscheinlich auch ein Begriff, der sich irgendwie wie gefestigt hat. Ich habe ein bisschen Mühe mit so hierarchischen Begriffen, weil ich bin ja nicht die Chefin von allen Lehrerinnen und Lehrern in der Schweiz, sondern ich versuche, Lehrpersonen in der Schweiz ein Gesicht zu geben. Mhm. Und ich bin, wie du selber vorher gesagt hast, Sprachrohr. Die NZZ hat mich als Megafon betitelt. Das kann man auch so sehen. Ich ergreife die Chance sehr gern, dass ich mich in den Medien zur Bildung äussere.
Zusammen schauen wir auf das Jahr zurück, angefangen bei deiner Neujahrsbotschaft vom 3. Januar. Dort hast du Rosinen gepickt, so hat der Titel gelautet. Du hast dich aufs Positive fokussiert, die Lehrpersonen gewürdigt und geschrieben, dass 2024 wichtig ist für die Bildungsqualität. Hat es jetzt im Dezember noch Rosinen übrig?
Das meiste läuft natürlich bis und mit November. Dort rebelt es einmal wirklich mit Veranstaltungen und Tagungen und so weiter und so fort. Der Dezember wird dann einmal so ein bisschen ruhiger. Mhm. Aber natürlich gibt es immer Rosinen. Ja, wahnsinnig viel Weihnachtskärtchen bekommen mit wertschätzenden Worten und Dankesworten. Und das ist natürlich super schön. Und dann habe ich Anfangs Dezember noch dürfen auf Berlin reisen zu einem Jubiläumsanlass von unserem befreundeten deutschen Lehrerverband. Das war mega cool gewesen. Jetzt nicht weltbewegend, aber es tut kann einmal gut, wenn man mit Leuten in Kontakt kommt, was lustig hast mit ihnen auch.
Hast du Neujahrsbotschaft fürs nächste Jahr schon geschrieben?
Ja. Soll ich den Titel verraten? Es scheint jetzt schon gleich. Es geht ums Zusammenleben.
Das ist ein schönes und wichtiges Thema und ich würde sie dann sehr gerne lesen. Das Jahr hat es auch ein wichtiges Jubiläum gegeben. 150 Jahre obligatorische Schulpflicht. Im Artikel 27 in der Schweizer Bundesverfassung steht seither, dass Unterricht obligatorisch und gratis ist. Die Einführung von der Schulpflicht 1874 war ein Meilenstein gewesen. Ich habe mich aber gefragt, warum erst so spät. Beim Recherchieren habe ich aber kantonale Unterschiede gefunden. So hat nur der Kanton Uri bis 1874 noch keine Schulpflicht kennt. Der Kanton Genf kennt sie hingegen schon seit 1536. Bis heute gibt es keine Zentralisierung vom Schulsystem in der Schweiz. Die Bildung ist und bleibt in den Händen der Kantone. Findest du das der richtige Weg?
Das ist eine gute Frage. Du sprichst dort Föderalismus an in der Schweiz, den wir tatsächlich haben. Ich würde jetzt mal sagen, es gibt wichtige Richtlinien, Leitplanken, die in der Schweiz schon, sage jetzt mal, wenigstens sprachregional geregelt sind. Ich denke hier an Lehrplan 21, ich denke an das Kindergartenobligatorium. Es gibt schon ein paar wichtige Sachen, die man geschafft hat, zusammen aufzustellen. Und ich bin der Meinung, dass es noch ein paar mehr müsste geben, einfach um die Schulen noch ein bisschen zu stützen und zu schützen. Ganz Fremdsprache, Streit, der jetzt wieder so ein bisschen aufkommt, ist auch, weil es natürlich so grosse Unterschiede gibt und weil man in diese Unterschiede manchmal auch so ein bisschen einen Spaltpilz oder einen Keil reinschlagen, sage ich jetzt mal. Aber dann ist auf der anderen Seite ja wahrscheinlich von der Schweiz auch nicht gewünscht, dass man von oben herab sagt, wie eine Schule muss aussehen und alle müssen es dann gleich machen und zum gleichen Zeitpunkt genau den gleichen Lerninhalt. Also das könnte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen und um das geht es auch gar nicht. Es ist auch wichtig, dass Schulen von unten auf können wachsen und von unten auf können Schulentwicklung betreiben.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, es hat wie immer alles Vor- und Nachteile. Ich bin selber sehr viel gezügelt in meiner Kindheit, habe dann kantonal immer die Schule müssen wechseln. Das habe ich dann nicht so lässig gefunden, weil immer alles anders war. Aber als Lehrer selber habe ich es eben genau geschätzt, dass ich ja auch die Freiheiten habe. Und ich glaube, das geht ja vielen Lehrpersonen so, als man eben nicht, wie du gesagt hast, dann von oben herab gesagt bekommt, wenn man was machen muss. Auf Instagram habe ich auch Eltern und Lehrpersonen gefragt, was sie von dir möchten wissen. Eine Frage ist, wie du die unterschiedlichen Löhne findest. Denn je nach Kanton oder je nach Stufe, also ob man Kindergartenlehrperson ist oder in der Kante unterrichtet, sind die sehr unterschiedlich. Gibt es da nachvollziehbare Gründe für das?
Also du sprichst jetzt zwei Sachen. Als eine sind die unterschiedlichen Löhne außerhalb der Kantone oder innerhalb der Kantone, muss ich eher sagen. Das bewirkt natürlich, dass es einen gewissen Tourismus gibt von Lehrpersonen, die vielleicht grenznah wohnen und sich überlegen, wenn ich jetzt im Kanton Zürich arbeite, dann verdiene ich 1'000 Franken mehr, als wenn ich in einem anderen Kanton arbeite zum Beispiel. Es ist ein bisschen gerechtfertigt durch die unterschiedlich grossen Lebenshaltungskosten. Das ganz sicher. Aber ich glaube schon auch, dass sich Kantone nicht untereinander dürfen konkurrenzieren durch zu grosse unterschiedliche Löhne. Also eine gewisse Anpassung muss vonstatten gehen. Das ist nicht ganz einfach. Wenn man es anpasst, dann muss es eher rauf und darf ja nicht runtergehen. Man kann ja niemandem irgendetwas bestehende Löhne einfach so wegnehmen. Mit der Begründung, dass man es jetzt muss anpassen muss. Wegen dem ist das wahrscheinlich eine schwierige Angelegenheit, wenn man das möchte anpacken. Aber tatsächlich, zu grosse Unterschiede sind für mich auch nicht erklärbar. Und die zweite Frage ist ja gewesen, warum die grossen Unterschiede zwischen Kindergartenlehrpersonen und Gymnasiallehrpersonen zum Beispiel. Es ist tatsächlich so in der Schweiz, dass je kleiner die Kinderschuhe, desto kleiner auch der Lohn. Also das ist so ein Bild, das ja eigentlich verdeutlicht. Und man weiss ja eigentlich heute, wie wichtig dass die frühe Förderung ist. Oder wenn man bis zu 3 Jahre Sachen verpasst in der Fein- und Grobmotorik, ist das nachher später ganz schwer aufzuholen. So sehen sie ja eigentlich die, die mit kleinen Kindern arbeiten, genauso wichtig wie die mit grösseren Jugendlichen arbeiten. Der Kanton Genf zum Beispiel hat die grossen Unterschiede nicht. Die sind relativ stark ausgeglichen. Dort haben aber auch alle einen Masterabschluss. Egal, ob es jetzt eine Kindergartenlehrperson ist oder ein Gymilehrer, die haben dort relativ kleine Lohnunterschiede. Also es ist eigentlich möglich und machbar. Und die Frage, warum dass man mit kleinen Kindern schafft und viel weniger verdient als man mit grossen, die kann ich natürlich nicht beantworten. Das ist gewachsen und beruht sicher auch auf der Länge der Ausbildung.
Aber du würdest es schon begrüssen, wenn dort Kantone sich angleichen beim Lohn?
Ja, angleichen, ja. Ich glaube nicht, dass man es schaffen wird, dass man es genau gleich machen wird, weil eben Bedingungen bei den verschiedenen Wohnorten ja auch unterschiedlich sind. Aber eine gewisse Angleichung würde ich begrüssen.
Neben dem Rückblick aufs Jahr möchte ich dir auch persönliche Fragen stellen. Und das Erste, was ich von dir möchte wissen, ist, auf was bist du ganz persönlich stolz, wenn du auf das Jahr zurückschaust?
Ich bin stolz, mega stolz auf meine Leute. Es tut mich einmal berühren, wenn ich sehe, mit welcher Inbrunst und welchem Engagement Leute arbeiten. Ich rede jetzt hier von der Geschäftsleitung vom LCH, vom Personal, das hier im Sekretariat arbeitet, von der Redaktion von Bildung Schweiz, von allen, die in den Kantonalsektionen, also in den kantonalen Lehrverbänden, bis zum Äußersten gehen und für Lehrerinnen und Lehrer kämpfen und für gute Bedingungen, aber auch immer für pädagogische Anliegen, also auch immer an Schülerinnen und Schüler denken. Das berührt mich mega, wenn ich so zurückschaue, was man auch in einem Jahr zusammen kann erreichen und zusammenbringt.
Ja, das ist sehr schön. Und ich glaube, also, als ich noch Lehrer war, manchmal bekommt man das ja einfach auch nicht so mit über im Alltag, was ihr leistet oder für was ihr euch einsetzt. Manchmal hört man das dann erst im Nachhinein oder überliest von dir in der Zeitung. Aber das ist ja schön, dass du auch auf ein Team kannst vertrauen, das dich da so unterstützt. Ende Februar hast du in einem Interview im Sonntagsblick gesagt, es darf so nicht weitergehen. Du hast fehlende Ressourcen angesprochen und dass bei all diesen Bedürfnissen und Ansprüchen von heute eigentlich 2 Lehrpersonen müssten im Klassenzimmer stehen. Wie realistisch ist das?
Ja, das ist natürlich überhaupt nicht realistisch. Oder ich habe, glaube ich, dort in diesem Satz gesagt, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wünschte ich mir, dass man das zweite Höch heutzutage in einer Klasse kann stehen. Wir haben doch an vielen Orten grosse Klassen und eine riesige Heterogenität, die immer wie grösser wird. Und die Vielfalt, die kann man nur unterstützen, indem dass man Beziehungen schafft, indem dass man Zeit hat für die Kinder und für die Jugendlichen. Und wenn man nur immer so hinten nachhetzt und dann schlussendlich gleich nicht für alle Zeit hat, ist das eigentlich schlecht. Wegen dem ist der Wunsch gewesen, ich weiss es natürlich, absolut utopisch. Wir haben einen Lehrpersonenmangel, wo man heute ja auch Leute anstellt, die keine pädagogische Ausbildung haben. Und dann der Wunsch nach 2 Lehrpersonen in einer Klasse. Ich verstehe das, dass man sich vielleicht sogar auch darüber lustig gemacht hat, aber die Vorstellung, dass man das zweite Höch Zeit hat für Kinder in einer Klasse, wäre wunderbar.
Ja, das wäre wirklich sehr schön. Und du hast es gesagt, das ist mir auch immer sehr wichtig gewesen, ist ja schon in vielen Podcast-Folgen vorgekommen, Beziehung ist wichtig. Und Beziehung braucht Zeit, genau wie du es auch sagst. Ich reise ja viel umeinander für den Medienworkshop und bin jetzt in 20 verschiedenen Schulklassen gewesen, in verschiedenen Kantonen und habe gesehen, ja, die Klassengrössen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Also bis zu 26 Kinder, das ist schon nicht einfach. Eine weitere Frage aus der Community war, wie es mit der Klassenlehrpersonenentlastung aussieht.
alles sehr unterschiedlich. Es gibt Kantone, die sind am Feiten mit ihren Kantonalverbänden. Es gibt Kantone, die die dritte Klassenleitungsentlastung gewährt haben. Mhm. Also da sind wir sehr unterschiedlich unterwegs. Und dann gibt es Kantone, die noch so ein bisschen etwas Neues geschafft haben, die bei stark belasteten Klassen zum Beispiel noch mal eine Unterstützung geben. Also man hat sicher erkannt, finde ich auch politisch, dass es kein Zuckerschlecken ist, heute Klassenlehrer zu sein. Das zeigt sich ja auch in dem, dass es immer wie schwieriger wird, Leute zu finden, die die Verantwortung möchten oder können übernehmen. Mhm. Und dass man dort muss reagieren, ich glaube, das hat die Politik erkannt und das freut mich. Und klar sind wir noch nicht überall dort, wo man sollte. Das hat ja auch mit Ressourcen zu tun, mit politischem Willen, Geld für die Bildung zu sprechen, gerade in schwierigen Zeiten. Wir wissen, ganz viele Kantone müssen sparen und der Bund spart ja auch bei der Bildung. Und trotzdem, ich glaube, dürfen wir dort einfach nicht aufgeben und muss als Kantonalsektion oder auch als LCH dranbleiben.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft, also die Bevölkerung, das auch so sieht? Also das Bild von der Lehrperson hat sich ja sehr gewandelt. Also früher, ich habe es noch so gehört, der Pfarrer, der Arzt und der Lehrer, das sind die drei gewesen, wo man irgendwie aufgeschaut hat, grossen Respekt gehabt hat. Und ich würde jetzt sagen, also bei der Lehrperson ist es wahrscheinlich nicht mehr so fest so. Oder hört man auch viel oder das Gefühl, die haben so viele Ferien und die können einfach die Schubladen aufmachen und alles rausnehmen. Was ist dein Empfinden oder wie erlebst du es jetzt, wenn du unterwegs bist?
Ja, das sind Aussagen, die mich immer noch mega triggern.
Verstehe ich.
Und das beweist ja eigentlich, wie wenig, dass man von aussen Einblick hat in diesen Beruf. Mhm. Und es nervt mich manchmal auch, weil wir es einfach nicht schaffen können, zu zeigen, was der Beruf eigentlich beinhaltet. Mhm. Es ist mehr als vor der Klasse her eine Stunde zu sagen, auf welcher Seite, dass man jetzt weiterarbeiten muss. Mhm. Also, und man kann, glaube ich, die Palette, den Fächer, die der Beruf beinhaltet, gar nie aufzeigen. Und man, klar, die Kinder haben 13 Wochen Ferien und die Jugendlichen. Und das mögen wir ihnen von Herzen gönnen. Aber das heisst nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer dann auch Ferien haben. Die müssen dann vorbereiten, nachbereiten, Tests korrigieren, alles aufräumen, was ist bleiben liegen. Schon bereits fürs nächste Schuljahr. Jahresplanung machen, Quartalsplanung machen, dann gibt's Weiterbildungen, dann muss man vielleicht noch einen SPD-Termin. Also, man hat sicher Ferien. Und während der Schulferien hat man Zeit, sich selber den Tag ein anders zu gestalten. Mhm. Aber während der Unterrichtszeit ist man, sag jetzt dann blöd gesagt, in einem Korsett und man einfach muss darf unterrichten und dann hat man keine Zeit, für noch schnell zum Arzt zu gehen oder irgendetwas anderes. Mhm. Also ich finde, Lehrerin zu sein ist ein wahnsinnig schöner Beruf, aber er hat nichts mit 13 Wochen Ferien und Mittwochnachmittag zu tun. Und dass man das sich immer noch so zurechtlegt und denkt, ich habe jetzt einfach mal ein schönes Leben, das nervt mich manchmal ein bisschen. Mhm. Ich merke aber auch, dass eine gewisse Veränderung stattfindet. Ich habe vor 30 Jahren angefangen, Schule gehen. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass man dann gesagt bekommt, ah ja, heute Mittwoch Nachmittag, du bist ja frei. So. Und ich merke, es hat eine Veränderung stattgefunden, dass man schon auch feststellt, dass es wahrscheinlich doch nicht so einfach ist.
Ja, wahrscheinlich in der Realität dann schon. Oder viele, die dann auch sagen, den Job würde ich nicht machen. Aber ja, es ist Aufklärungsarbeit, also ich kenne das gut und habe dann auch versucht zu erklären. Also die Präsenz, die man ja auch durch den Tag muss leisten, also ich bin, wenn ich am Tag Schule gehabt, bin ich am Abend fix und fertig gewesen. Und es sind ja dann nicht einfach die 8 Stunden meistens. Das sehen die Leute eben auch nicht oder haben das Gefühl, ja, eben nach dem Stundenplan, wenn sie um 3 aus haben, die Kinder, dann gehen wir auch heim. Aber nein, manchmal sind wir noch bis um 6, 7 dort. Aber wir können es ja weiter versuchen.
Wir bleiben dran, ganz sicher.
Genau.
Es ist wie jeden Tag ein Kurs geben. Oder jeden Tag. Man muss jeden Tag aufstehen oder man steht jeden Tag auf und steht wieder vor der Klasse, muss präsent sein. Ich habe mal einen guten Vergleich nicht mehr gelesen, kommt leider nicht von mir. Man ist eigentlich jeden Tag ein Atomkraftwerk. Also man muss so viel Energie geben und man muss immer parat sein. Man kann sich nie zurückziehen und in der Pause geht es dann weiter. Mhm. Und über den Mittag ja dann auch. Also man könnte dann eigentlich zurückblicken und sagen, das stimmt einfach nicht.
Im Frühling hat ein Diskriminierungsvorwurf in Pfäffiken grosse Wellen geschlagen. Ein homosexueller Lehrer hat seine Anstellung verloren, was in Debatten über Diskriminierung und Unterstützung von der LGBTQIA+-Lehrpersonen im Schulsystem ausgelöst hat. Über den Vorfall ist medial sehr viel berichtet worden und wie immer gibt es verschiedene Seiten und Meinungen. Deshalb lassen wir den Vorfall so stehen. Mich würde interessieren, ob es klare Richtlinien oder Massnahmen gegen Diskriminierung von queeren Lehrpersonen gibt, um ein inklusiveres Schulumfeld zu schaffen.
Ich hoffe es nicht, dass es extra Richtlinien braucht für queere Lehrpersonen. Mhm. Ich hoffe einfach, dass es selbstverständlich ist, dass man auch Lehrpersonen respektiert, so wie sie sind, egal welche geschlechtliche Orientierung, egal welche Herkunft, egal welchen Glauben, dass sie haben, dass man ihnen einfach als Menschen begegnet und sie auch so behandelt. Ich bin nach dem Vorfall an einem Anlass gesehen für queere Lehrpersonen, wo ich zusammen mit Pink Cross organisiert habe, beziehungsweise Pink Cross hat es eigentlich organisiert. Ich bin einfach anwesend gewesen und habe dann in Diskussionsrunden so zugelassen, was die Lehrpersonen dort gesagt haben. Und das hat mich mega stark berührt. Mhm. Nicht alle erleben das Gleiche, nicht alle erleben Schlechtes. Mhm. Und alle gehen anders damit um. Und ich glaube, die Freiheit müssen wir ihnen lassen, dass sie sagen, ich will mein Auto unbedingt, weil ich will mit Kind und Eltern offen damit umgehen. Und andere sagen wieder, das geht niemand etwas an. Mhm. Ich sage, wer ich bin, und der Rest ist eigentlich gleich. Und ich glaube, mit dieser Sorgfalt auch, mit dieser Sensibilität, muss man mit Lehrpersonen umgehen. Wie Lehrpersonen ja mit Kind entsprechend auch müssen umgehen, das ist eigentlich mein Wunsch. Und dann braucht es keine extra Richtlinie. Mhm. Das würde es ja so ein bisschen separieren, und das wäre ja auch nicht gut.
Ja, es wäre sehr wünschenswert, wenn das einfach, wie du es gesagt hast, selbstverständlich wäre. Passend zu dieser Thematik hat man letztens in der NZZ auch können lesen, dass du aus ihrer Sicht vor allem linke Vorschläge präsentierst. Du forderst auch eine einheitliche, gendergerechte Sprache von der Politik. Wie woke bist du?
Das ist eine gute Frage. Gell, es ist einfach, jemanden einfach zu links betiteln und nachher sagen, weil sie links ist, muss man es nicht ernst nehmen. Mhm. Ich versuche immer irgendwie menschlich zu denken und für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler. Und jetzt kann man dem Forderungen sagen, man kann es aber auch Lösungsvorschläge nennen. Mhm. Zum Beispiel. Und der Duden sagt, um auf die Frage zurückzukommen von dir, der Duden sagt ja, Vogue bedeutet in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung. Also das ist ja das, was wir müssen leben, was ich vorher beschrieben habe, schon, wie geht man gegenüber queeren Lehrpersonen um. Mhm. Das ist ja das, was wir uns wünschen, wie man miteinander umgeht. Ich akzeptiere dich so, wie du bist, egal, was du für einen Hintergrund hast. Mhm. Und das ist Vogue. Also Vogue heisst ja eigentlich wachsam sein. Mhm. Und ja, in dem Fall bin ich Vogue, weil ich möchte niemand irgendwie diskriminieren oder rassistisch jemandem begegnen. So wie wir ja auch unseren Schülerinnen und Schülern müssen begegnen. Und so gesehen ist das für mich ja nicht mal unbedingt ein Schimpfwort. Und die Forderung, dass Politik sich müsste äußern gegenüber dem Genderspruch, habe ich in dem Zusammenhang gemacht, dass Lehrpersonen nicht können negieren, dass man Schülerinnen und Schüler in der Klasse hat, die eine andere geschlechtliche Orientierung haben als Mann und Frau. Mhm. Wie begegnet man denen jetzt? Sagt man denen einfach, du existierst nicht oder du bist jetzt einfach entweder oder? Oder tut man das akzeptieren einfach, weil es da ist, weil man es sieht? Und im Moment werden Schulen diesbezüglich nicht überall, aber auch alleine gelassen. Und wenn sie sich nachher für etwas entscheiden, werden sie angegriffen und haben nachher wie keine Rückendeckung. Mhm. Wegen dem habe ich gesagt, es wäre nicht schlecht. Und ich habe auch gesagt, wir haben bis jetzt auf eine Meinungsäußerung vom Rat der deutschen Rechtschreibung gewartet, die sich diesbezüglich vielleicht würde äussern. Sie haben es noch nicht gemacht, weil sie sagen, der Genderstern zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel, das muss überhaupt nicht der Genderstern sein. Der Genderstern ist wissenschaftlich noch nicht untersucht, also können sie dazu nichts machen. Das bedeutet, die Schulen können sich auf nichts abstützen. Ja, was sollen sie jetzt machen? Mhm. Den Genderstern brauchen oder den Gender Gap oder den Schrägstrich? Mhm. Wir wissen es einfach nicht so richtig. Wegen dem habe ich das gesagt.
Ja, da kann ich mich auch einsetzen dafür. Ich finde das auch. Ich bin, glaube ich, auch woke. Und ich finde es schön, was du rausgesucht hast. Ich habe das ehrlicherweise nicht nachgeschaut, was es genau bedeutet. Aber es ist ja tatsächlich von gewissen Kreisen schon fast ein Schimpfwort. Aber gut, dass du das jetzt aufgeklärt hast. Genauso wie es eben schnell mal heisst, wenn man mit etwas nicht zufrieden ist, ist es dann einfach gerade zu links oder sicher auch von der linken Seite dann gerade rechtsradikal von dieser Seite. Ja. Also da muss man sich, glaube ich, gegenseitig nichts vorwerfen. Das, was du angesprochen hast, ist mir wirklich auch ein Anliegen. Ich höre auch immer wieder Lehrpersonen, die ja mit diesen Situationen zu kämpfen haben. Und das Schöne ist, im Februar treffe ich Dana Rosenwasser und werde genau die Thematik, also das Gendern, aber auch Transgender-Kinder und so weiter, mit ihr besprechen. Und ich bin sehr gespannt, was sie denn dazu sagt. Normalerweise spiele ich in meinen Podcast-Folgen an Kinderstimmen ein, die zum Thema Stellung nehmen. Heute, in dieser Spezialfolge, kommen zuerst Lehrpersonen zu Wort und später dann Eltern. Sie erzählen, was sie das Jahr in Bezug auf Schule und Bildung am meisten bewegt hat. Und das meinen verschiedene Lehrpersonen.
In meinem vergangenen Jahr als Klassenlehrerin bin ich mehrmals an meine Grenzen gekommen. Ich musste feststellen, dass eine gute Unterrichtsvorbereitung und ein schön eingerichtetes Klassenzimmer alleine nicht reicht, um längerfristig den Job zu machen. Ich bin froh, habe ich die Erfahrung gemacht. Umso stärker bin ich heute und weiss, wie ich zu mir schauen kann. Ich glaube, es ist das A und das O, um den Job als Lehrerin längerfristig und mit Freude zu machen.
Was mich sehr beschäftigt hat, ist, was politisch in der Welt passiert ist, verschiedene Kriege. Und da gibt es halt Leute von verschiedenen Nationen, die irgendwie auf dem Pausenplatz miteinander klarkommen. Und wie bringen wir den Schülerinnen und Schülern, die vielleicht von zu Hause aus etwas anderes lernen, bei, dass wir leben und leben lassen müssen?
Spiel ist die höchste Form von Forschung. Letztes Jahr konnte ich mir feststellen, wie bei uns im Kindergarten an den verschiedenen Spielanlässen Kinder sich können vertiefen, forschen und vor allem auch ihre Neugierde wecken. Herausforderung ist vor allem die Konzentrationszeitspannung, die die Kinder aufbringen können und auch ihre grosse Differenz beim Entwicklungsstand, dass man allen Kindern gerecht werden kann.
Etwas, was mich stark beschäftigt, ist, dass die Schule von vielen Menschen mitgestaltet und mitbestimmt wird, die gar nicht unbedingt einen pädagogischen Hintergrund haben. Es ist so viel politisch in unserem Schulalltag, wenn man ein bisschen genauer anschaut. Also so viele Entscheidungen, die strukturell sind und Sachen, die uns im Alltag die Sachen erleichtern, ermöglichen oder auch erschweren, werden auf politischer Ebene entschieden. Und das finde ich teilweise sehr anstrengend zum Aushalten.
Das sind natürlich nur ein paar Stimmen. Da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Meinungen oder Sachen, die bewegt haben. Was möchtest du den Lehrerinnen und Lehrern und jenen Leuten, die direkt mit Kindern zusammenarbeiten, am Ende des Jahres noch mit auf den Weg geben?
Diesen Stimmen ist so ganz, ganz gut rausgekommen, wie sich Lehrerinnen und Lehrer engagieren und wie hoch ihr Willen ist, zu bewegen und positiv etwas zu bewirken.
Mhm.
Das spürt man ja aus all diesen Rückmeldungen sehr gut, egal von welcher Stufe.
Mhm.
Und das ist berührend und ich möchte Lehrerinnen und Lehrer mitgeben und sie bestärken darin, dran zu bleiben, ja, nicht den Job aufzugeben, zu sich selber zu schauen, weil es ist so ein wichtiger Beruf und leider hat das Politik noch zu wenig mitbekommen, wie wichtig das der Beruf ist und was Lehrerinnen und Lehrer täglich leisten für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Zukunft von ihnen, für die Wirtschaft. Also einfach ganz ein herzliches Danke von meiner Seite für diese wichtige, wertvolle Arbeit.
Ich habe ja immer noch mit vielen Lehrerinnen und Lehrern Kontakt und ich glaube, die meisten würden auch sagen, dass sie das von Herzen gerne machen, dass sie das mit Leidenschaft machen. Aber eben, der Alltag ist nicht einfach. Es wird viel verlangt, es sind lange Tage und der Druck, der ist manchmal recht gross. Wir gehen weiter im Jahr. Im Juni hat Thierry Burkhardt im Interview mit Tamedia die Inklusion als gescheitert erklärt. Der FDP-Parteipräsident kritisiert sehr offen das Schweizer Inklusionsmodell und möchte es gerade ganz abschaffen. Er begründet das mit lernschwachen Kindern, die in der integrativen Schule benachteiligt sind und den Unterricht behindern. Gleichzeitig werden leistungsstarke Schülerinnen und Schüler vernachlässigt. Wie stehst du zu seiner Aussage?
Also die Aussage, dass die integrative Schule gescheitert ist, die ist für mich zu kurz gegriffen. Man muss sich ja auch fragen, was versteht man eigentlich unter integrativer Schule? Sind damit leistungsschwache Kinder gemeint?
Mhm.
Sind damit Kinder mit Migrationshintergrund gemeint? Sind Verhaltensauffällige gemeint? Also es ist ja mittlerweile so eine grosse Vielfalt in unseren Schulen, dass man gar nicht mehr kann nach einzelnen Gruppen separieren. Oder zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Was aber die FDP sicher erkannt hat, und ich sage das immer so, dass die integrative Schule an einer Grenze angekommen ist.
Mhm.
Oder so quasi dran ist, eine rote Linie zu überschreiten, weil es einfach zum Teil nicht mehr leistbar ist.
Mhm.
Und auch da ist es ja dann schwierig für alle Schulen genau das Gleiche zu sagen. Es gibt Schulen, die sind nicht so im Brennpunkt wie andere. Und ich finde, wir müssen nicht zurück zu was vor 30 Jahren war. Mhm. Das möchten wir ja nicht. Und es erstaunt mich auch, dass das eine Partei, die sich die Partei der Zukunft nennt, eigentlich so in die Retrospektive geht. Ich finde, wir müssen versuchen, neue Lösungsansätze zu entwickeln.
Mhm.
Wie können wir die Schule stärken und unterstützen, dass die integrative Schule weitergehen kann?
Würdest du sagen, das, was du jetzt angesprochen hast, ist das ein Mitgrund, warum Lehrpersonen heute schon auch noch mehr belastet sind als vielleicht früher? Hast du das Gefühl, dass die integrative Schule da dazu beitragen hat?
Aufgrund von Rückmeldungen aus der Berufszufriedenheitsstudie 24, ja.
Mhm.
Eindeutig.
Es ist unglaublich schwierig, wenn so viele Menschen aus der Politik, also eben jetzt auch wieder Thierry Burkhardt, auch die Wirtschaft und auch die Gesellschaft mitreden, wie Schule sollte sein. Wir haben das vorher auch von einem Lehrer gehört. Wie gehst du mit dem um?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Auf der einen Seite ist es ja gut, wenn man sich für Bildung interessiert.
Mhm.
Also ich habe mich eigentlich ja auch gefreut, dass sich die FDP mit Bildung befasst und auch anerkennt, wie wichtig die Volksschule ist für die Schweiz. Auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viele selbsternannte BildungsexpertInnen, die meinen, sie wüssten, wie man die Schule müsste umbauen, wie die Schule von der Zukunft müsse aussehen, mit relativ einfachen Konzepten, sage ich jetzt einmal. Und weil ja alle selber mal in der Schule sind und vielleicht noch Kinder haben, die in der Schule sind, meint man zu wissen, wie es in der Schule läuft und was man müsste ändern. Mhm. Und jeder hat ja einen anderen Fokus, oder? Wer sich mit KI befasst, hat das Gefühl, die Schulen müssen eigentlich unbedingt mit KI weitermachen. Und es geht nicht anders und sofort und ab der Primarstufe. Mhm. Und wer sportlich unterwegs ist, sagt, die Schulen müssten viel mehr im Sport machen, oder? Und so weiter. Das ist unendlich, oder? Wegen dem kommen wir wahrscheinlich auch nicht gross weiter. Ich vertrete dort die Meinung, ja, es ist gut, wenn man zusammen über die Bildung redet und sich mit dem auseinandersetzt, solange es eine Diskussion darf sein und solange man sich nicht gegenseitig in einzelne Schubladen drückt. Mhm. Und ich finde es einfach sehr wichtig und hat immer zu wenig stattgefunden, hört auf das, was Lehrpersonen sagen. Mhm. Die wissen, wie es im Schulhaus läuft und das sind nicht einfach Jammerigkeiten, sondern die wissen, was weh tut. Mhm. Hört auf sie und versucht, dort etwas zu verändern.
Auch auf sie vertrauen, das finde ich auch ganz wichtig, weil ich glaube ja wirklich, dass die Lehrpersonen auch nur das Beste für die Kinder wollen und Vertrauen von Seite von der Eltern natürlich, aber eben auch von Seite von Politik und so weiter, dass man auf das, was sie machen und das, was sie auch gelernt und studiert haben, dass man auf das kann vertrauen. Es ist noch spannend. Ich bin ja ursprünglich, habe ich eine Kochlehre gemacht und ich habe immer wahnsinnig viel Respekt für das bekommen im Sinn von, dass mich Leute nicht mehr einladen wollten nach meiner Lehre zum Essen, weil sie Angst haben, das könnte ja dann, ich könnte das nicht gut finden. Es ist einfach ein Grundrespekt da gewesen für das, was ich gelernt habe. Lustigerweise, wenn ich aber gesagt habe, ich bin Lehrer, habe ich das nie so empfunden, weil eben, wie du es richtig gesagt hast, alle sind mal in der Schule und alle wissen somit auch, wie Schule ist oder sollte sein. In der Sommerferien ist natürlich auch der Lehrpersonenmangel wieder ein Thema gewesen. Der Bund hat geschrieben, dass sich auf der Primar- wie auch auf der Sekundarstufe keine Entspannung von der Lage abzeichnet. Gründe: die Generation der Babyboomer geht in die Pension. Mit dem Lehrplan 21 haben die Lektionenzahlen zugenommen und es kommen geburtenstarke Jahrgänge in die Schule. Gerade der Kanton Bern hat mit dem Mangel zu kämpfen gehabt. Für den Pino Mangiarati, Präsident vom Lehrerverband Bildung Bern, ist das Problem aber weitaus grösser als die umbesetzten Stellen. 20% der Personen, die vor einer Klasse stehen, haben kein Lehrpersonenpatent. Du hast das auch schon angesprochen gehabt vorher. Wie siehst du die Entwicklung?
Ich erachte das als hochproblematisch. Mhm. Im Bewusstsein, dass wir einen Personalmangel haben an den Schulen und dass wir nicht einfach Unterricht ausfallen für Schülerinnen und Schüler und dass die Leute hier einspringen, eine gewisse Entspannung bringen, erachte ich es gleich als hochproblematisch, wenn man Leute anstellt, die keine pädagogische Ausbildung haben und es dann so wie nicht transparent macht. Das finde ich schwierig. Mhm. Es darf nicht so eine Selbstverständlichkeit werden, dass man einfach Lehrerin oder Lehrer sein darf, ohne dabei noch eine Ausbildung zu machen. Wegen dem erachte ich es als sehr wichtig, dass man Wege sucht, wie man Leute ohne pädagogische Ausbildung, die wirklich möchten, Schule geben. Mhm. Das ist ja eine Chance, dass man dort neue Lehrerinnen und Lehrer generiert, einfach eine Ausbildung machen müssen. Und zwar eine an der pädagogischen Hochschule. Mhm. Weil sonst laufen wir Gefahr, dass junge Leute, die das checken, sagen, oh, ich muss keine Ausbildung machen, ich kann einfach schnell in Schule gehen, so lange, wie es mir passt, und nachher mache ich etwas anderes. Mhm. Und das gibt nachher so einen Effekt, wo einfach kein Leim mehr da ist, kein Kit mehr. Man tut sich ja dann nicht mehr identifizieren mit dem Beruf, wenn man auch nicht die entsprechende Ausbildung hat. Mhm. Also das finde ich wirklich nicht eine gute Bewegung, nicht eine gute Entwicklung, wo man auch politisch muss schauen, dass es anders läuft. Mhm. Ich weiss, dass die pädagogischen Hochschulen sehr viel machen, um dem entgegenzuwirken. Aber wenn dir jemand sagt, der an der Schule arbeitet und keine pädagogische Ausbildung hat, ich habe so viel Lebenserfahrung, ich brauche das gar nicht, weil ich bin viel besser als die immer nur in die Schule gegangen sind und nichts anderes gesehen haben. Das erachte ich als noch einmal hochproblematisch und dann muss man eine Regel schieben. Also die Leute dürfen bleiben, selbstverständlich, aber sie müssen eine Ausbildung machen. Mhm.
Eine Frage, die sich ja dann viele Lehrpersonen und auch Eltern stellen, ist, ob dann nicht auch die Unterrichtsqualität so leidet und vielleicht dann eben auch das Bild von der Lehrperson, wenn dann Leute vor Klassen stehen, die eben vielleicht die Ausbildung nicht gemacht haben. Wie siehst du das?
Ja, wegen dem haben wir ja gerade vor einem Jahr den Aktionsplan Bildungsqualität gestartet, wo wir unseren Kantonalsektionen so wie einen Werkzeugkasten gegeben haben, wo sie haben können politisch aktiv werden gegen die Entwicklung. Und tatsächlich sind zwei Kantonalsektionen, Bern und Aargau, haben eine Bildungsinitiative lanciert und haben die Unterschrift zusammengebracht. Sie möchten im Gesetz Bildungsqualität verankern. Mhm. Einfach, dass man nicht kann irgendjemand anstellen, damit man jemanden hat, sondern dass es wichtig ist, dass man ausbildendes Personal anstellt. Ich bin sicher, dass wenn jetzt das noch 10 Jahre weitergeht, wenn man ja auch prophezeit, den Personalmangel an den Schulen, dass das in der Unterrichtsqualität oder in der Bildungsqualität sich wird niederschlagen. Mhm. Wie genau, das kann ich nicht sagen, es müsste ja untersucht werden. Aber ich bin ganz sicher, dass es einen Unterschied macht, ob eine ausbildende Lehrperson vor einer Klasse steht oder eine, die aus einem anderen Hintergrund kommt. Muss ja nicht schlecht sein, aber sie hat einfach keine pädagogische Ausbildung.
Meine nächste persönliche Frage ist ganz Lehrplan 21 konform. Welche Kompetenz hast du dir das Jahr neu angeeignet?
ich habe mir eine dicke Haut zugelegt.
Ist das im Lehrplan?
Nein, das ist nicht im Lehrplan. Gut, was könnte man jetzt anders umschreiben? So mit schwierigen Situationen lernen umgehen und so. Selbstreflexion und so.
Das ist ja noch ein Vorteil vom Lehrplan 21. Man kann sich das eigentlich ein bisschen zwanglegen, wie man möchte. Gell? Ja, aber wieso hast du dir eine dicke Haut zulegen?
Ja, ich glaube, das lernt man einfach mit der Zeit, wenn man immer so ein bisschen im Wind steht, oder? Und zum Fenster auslehnt oder in der Öffentlichkeit steht, dann muss man damit können umgehen und das auch ein bisschen einordnen und nicht so alles, was über dich geschrieben wird, auch wenn es nicht stimmt, irgendwie persönlich nehmen. Hm. Klar ist es manchmal persönlich gemeint auch, aber ja, das ist irgendwie, das gehört zu meinem Job.
Im August hat LCH eine nationale Studie präsentiert, du hast sie schon angesprochen, wo Lehrerinnen und Lehrer ihre eigene Zufriedenheit mit der Note 4,2 bewertet haben. Das letzte Mal war das vor 10 Jahren der Fall gewesen und der Vergleich zeigt, dass die Zufriedenheit der Lehrpersonen trotz grosser Herausforderungen stabil geblieben ist, aber auf einem ausbaufähigen Niveau. Mir drängen sich gerade 2 Fragen auf. Die eine ist, ob du mit dieser Note zufrieden bist und die zweite, wie du zur Note stehst. Welche willst du zuerst beantworten?
Das ist ja noch lustig, gell? Also man weiss ja, dass ich kritisch gegenüber alleinigen Notengebungen bin.
Mhm.
Und gleichzeitig machen wir nachher Noten mit unserer Berufszufriedenheitsstudie. Da bin ich auch ziemlich angegriffen worden.
Mhm. Glaube ich.
Aber ich habe ja dann gesagt, ja, wir haben nicht nur die Noten verkündet, sondern wir haben eine Pressekonferenz gemacht. Und das erklärt. Und das beinhaltet ja eigentlich schon alles.
Mhm.
Wir sind dort hergestanden und haben den Medien 2 Stunden lang die Berufszufriedenheitsstudien erklärt. Und nein, ich bin nicht zufrieden mit 4,2, aber man muss es eben erklären.
Mhm.
Das Gute daran ist, dass Lehrpersonen mit ihrem Kerngeschäft sehr zufrieden sind. Mhm. Also Arbeit mit Kind und Klassen und Schülerinnen und Schülern im Team, mit Schulleitungen und mit Eltern schwingen oben aus.
Mhm.
Das ist wirklich gut, mit dem sind sie immer noch zufrieden. Und das ist irgendwie der Kit, den wir haben. Mhm.
Kernaufgabe auch.
Kernaufgabe, ja, wegen dem sagen ja alle oder viele, wir möchten mehr Zeit haben für unser Kerngeschäft, weil sie für das brennen. Aber was nachher abzieht, ist tatsächlich die integrative Schule. Rückmeldungen zufolge gehen ganz viele Lehrpersonen am Ende des Tages heim und haben das Gefühl, sie sind wieder nicht allen gerecht worden. Sie haben wieder ein Kind müssen lassen oder haben wieder nicht können die nötige Beziehungsarbeit bei einem anderen Kind oder bei einem anderen Jugendlichen machen. Und ich glaube, das ist ein Warnsignal, wenn man das zu lang macht, jeden Tag mit dem Gefühl heimgehen, macht das etwas mit einem und vielleicht trägt das dann eben auch zu einer Resignation bei. Wegen dem auch das, was ich vorher schon gesagt habe, es ist ein Zeichen, dass wir an einer roten Linie angekommen sind und dass wir müssen Weiterentwicklungen machen für die integrative Schule.
Mhm.
Wie ich zu Noten stehe, ist deine 2. Frage.
Ja.
Ich habe immer gesagt, das ist meine persönliche Meinung.
Mhm.
Und es ist nicht die LCH-Meinung, weil die Lehrerschaft in dieser Meinung so heterogen unterwegs ist. Und ich verstehe das auch, dass eine Gymi-Lehrerin sagt, hey, ohne Noten kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist auch ein Motivationsinstrument, oder?
Mhm.
Aber ich sehe auch den Widerspruch, den wir haben in unseren Klassen, oder? Wir haben riesige Heterogenität mit ganz unterschiedlichen Leistungsniveau. Ich rede jetzt von der Primarschule, zum Beispiel. Und wir müssen binnendifferenziert arbeiten, das heisst mit unterschiedlichen Leistungsniveau und auf die verschiedenen Potenziale von Kindern eingehen und in ihren verschiedenen Leistungsniveau arbeiten.
Mhm.
Und am Schluss müssen wir einen Test machen, für alle gleich.
Mhm.
Da ist eine Note vielleicht nicht so aussagekräftig.
Mhm.
Der Lehrplan 21 redet ja auch von formativ, summativer und prognostischer Beurteilung.
Mhm.
Also ich finde einfach, es darf nicht reduziert werden auf Noten,
die
Beurteilung. Man weiss ja auch, spätestens seit dem Hetti, dass zum Beispiel ein Feedback wahnsinnig wichtig ist für Kinder und Jugendliche. Und ein echtes Feedback, wo man sich Zeit nimmt, wo man sagt, schau, da hast du jetzt mega verbessert und da sehe ich noch ein bisschen Potenzial, jetzt mega abgebrochen, mega einfach gemacht.
Mhm.
Aber ich glaube einfach, dass die heutigen Kinder und Jugendlichen von dem können profitieren, wenn sie nicht nur eine Rückmeldung bekommen von den Noten. Und das ist mein Credo eigentlich.
Ja.
Nicht, das ist so immer so einfach gesagt, oder Abschaffung von Noten. Ich glaube, wir müssen einfach Beurteilung neu denken. Und dabei auch nie vergessen, dass es muss für Lehrpersonen leistbar sein, zeitlich. Ein Kanton schafft jetzt zeitgemäss für können die Feedbacks zurückgeben. Das kann man nicht während dem Unterricht. Heute mit 25 Kindern, die alle anders unterwegs sind und man gibt jedem von diesen 25 Kindern eine Rückmeldung.
Mhm.
Das gut. Jetzt, da muss man Zeit haben. Zeitgefäss schafft für die andere Beurteilung. Und das finde ich gut.
Das habe ich nicht gewusst. Spannend. Und eben, ich glaube, das ist immer wichtig. Ich meine, es gibt jetzt so viele Diskussionen über Hausaufgaben und Noten. Das kennst du beides sicher sehr gut. Und ja, ich finde auch immer wichtig, natürlich hat man seine Einstellung dazu und seine Meinung, aber man muss eben wirklich dann das grosse Ganze anschauen, was denn das auch bedeutet. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht und was es für gute Lösungen gibt, die dann eben auch umsetzbar sind und halt das Beste auch für die Kinder. Nach den Lehrpersonen sind jetzt die Eltern dran. Auch von ihnen wollte ich wissen, was sie in Bezug auf Schule am meisten bewegt hat. Wir hören zusammen rein.
Mich als Mami hat im Schuljahr 2024 besonders das Engagement der Lehrpersonen bewegt. Was mich eher negativ bewegt hat, der zunehmende Druck und das Tempo, das mir auffällt in der zweiten Klasse schon. Also es kommen schon sehr viele Tests auf die Kinder zu und es gibt irgendwie immer mehr so eine klare Einteilung in gut und schlecht. Und ich finde das sehr schade.
Mich hat besonders positiv bewegt, welche Möglichkeiten es heutzutage gibt, Unterricht zu gestalten, wie vielfältig das ist, welche tollen Ideen Lehrer haben und mitbringen und Kinder versuchen, für bestimmte Themen zu begeistern. Das finde ich ganz fantastisch.
Mit dem Lehrerwechsel bei unserer Tochter hat sich eine komplett neue Dynamik entwickelt. Das Lernumfeld hat sich verändert, sie ist wissbegierig geworden, sie ist motiviert und lernt sogar freiwillig.
Toll waren die Klassenlager der Kinder, eine willkommene Abwechslung im Schulalltag ohne Prüfungsstress und eine gute Möglichkeit, miteinander ohne soziale Medien Zeit zu verbringen.
Mein ältestes Kind wurde dieses Jahr eingeschult und ich finde es unglaublich beeindruckend, wie toll die Kinder das machen, wie groß das Vertrauen zum Lehrer mittlerweile ist, wer das aufbauen konnte und wie viel sie in den paar Wochen schon gelernt haben. Das finde ich unglaublich beeindruckend.
Ich habe in diesem Jahr gemerkt, dass integratives Schulsystem sehr schwer ist zum Umsetzen. Dass man zwar Fachpersonen hat von aussen, die helfen können, dass die Kinder wie aber auch die Lehrpersonen sehr an ihre Grenzen können stossen.
Sehr unterschiedliche Meinungen, sehr positiv, was die Lehrpersonen betrifft, aber auch die integrative Schule, die wir schon besprochen haben, ist auch gefallen. Druck auch. Wie nimmst du die Zufriedenheit der Eltern wahr?
Ich tue sie immer als Critical Friends benennen. Ich glaube, sie dürfen auch zu Recht kritisch schauen, was in der Schule läuft. Was wir jetzt gehört haben, ist fast durchwegs positiv und das Anerkennen von der Leistung von Lehrpersonen, was sie leisten und das Spiegeln von dem, was Kinder daheim erzählen und mitbringen und zeigen. Sehr wichtig, das freut mich sehr, dass es auch sehr positiv wahrgenommen wird. Und ich glaube, 3/4 von allen Eltern sehen das so kritisch freundlich. Und dann gibt es ein paar wenige, wo man es, glaube ich, einfach nicht recht machen kann, egal wie man es macht. Das ist wahrscheinlich auf das zurückzuführen, dass sie einfach ihr Kind sehen. Mhm. Oder ihre Kinder. Sie einfach einzelne. Und die Lehrperson sieht die Kinder im Klassenverband. Mhm. Natürlich tut sie sie auch individuell betreuen und fördern, soweit das möglich ist in einer grossen Gruppe. Aber sie muss ja auch immer sehen, dass das Kind in diesem Klassenverband funktioniert. Mhm. So dass sie die unterschiedlichen Perspektiven, die vielleicht manchmal nicht kongruent sind miteinander, habe ich auch ein gewisses Verständnis. Aber du hast vorhin von Vertrauen geredet. Mhm. Und genau um das geht's. Ich habe das manchmal bei den eigenen Kindern auch gesehen. Ich habe nicht immer alles cool gefunden, was die Schule gemacht hat oder was passiert ist in der Schule oder was nicht passiert ist. Mhm. Aber ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt muss ich dort aufräumen und sagen, was eigentlich los ist. Sondern ich habe gedacht, das ist ein Erlebnis und das ist nicht schädlich für das Kind. Mhm. Das wird es überleben. Und ich bin eigentlich immer gut gefahren. Meine Kinder werfen mir heute vor, ich bin immer auf der Seite der Lehrpersonen. Das ist nicht so gesehen, aber ich bin einfach nicht wegen jedem Pups in die Schule gerannt.
Wobei, wenn du gegangen wärst, gut, weiss nicht, bist du dann schon die oberste Lehrerin gewesen?
Teils, ja. Ja,
das
ja, das ist nicht, habe mich natürlich auch ein bisschen zurück. Also nein, ich hätte mich sowieso, auch wenn ich ganz eine normale Lehrerin gewesen wäre, hätte ich das einfach nicht gemacht, weil ich weiss, was man von Schule kann erwarten und was nicht.
Wir kommen zum letzten Drittel vom Jahr und auch nach der Sommerferien hat die Politik Einfluss genommen. Das Parlament von Basel-Stadt beschließt einstimmig die Einrichtung von Förderklassen. Kein anderer Kanton hat die Integrativschule so konsequent umgesetzt wie Basel. Das ist eine Kehrtwende und könnte auch in anderen Kantonen folgen. Ist das die Lösung für die Grossbelastung der Lehrpersonen?
Ja, gell, Basel-Stadt war für mich auch ein Hilferuf gewesen. Wir sind an einer Grenze angekommen, es geht nicht mehr weiter. Es ist jetzt schwierig, die einzelnen Kantone miteinander zu vergleichen, weil jeder hat ja ein integratives System, aber alle sind ja ein bisschen anders unterwegs. Mhm. Und nicht überall heissen Förderklasse, Förderklasse. Und wegen dem gibt es auch die berühmten Missverständnisse oder hohe Wogen, die hier laufen. Ich habe einfach Basel-Stadt so verstanden, dass sie ein Gefäß brauchen, wo sie Verhaltensauffällige können kurzfristig reingeben, damit man sich um die Kinder kümmert. Mhm. Das ist ja, Verhaltensauffällige ist ja meistens ein Hilferuf von einem Kind oder von einem Jugendlichen, mir geht's nicht gut. Und dem aber dann im Klassenverband zu helfen, ist manchmal schwierig. Mhm. Auch wenn man noch so ein grosses Know-how hat. Und Basel-Stadt hat jetzt dort ein Gefäß geschaffen, wo man diesen Kindern kurzfristig helfen kann. Und so wie ich es verstanden habe, können die aber immer auch wieder zurück in die Stammklasse. Mhm. Und das finde ich wichtig. Es gibt auch Studien, die sagen, Verhaltensauffällige werden weniger verhaltensauffällig in einer Regelklasse. Ich weiss nicht so richtig. Es gibt auch immer gute Momente, wo man die Situation entspannen kann, indem dass man dem Kind die Chance gibt, in einer neuen Klasse nochmal neu anzufangen oder eine kurze Pause zu machen von den Kindern, die es da immer so ein bisschen aneckt. Mhm. Also so gesehen finde ich das nicht falsch. Überhaupt nicht. Es ist für mich einfach eine Bestätigung von einem Hilferuf und von einer Grenze, die wir dran stossen. Und Kanton Basel-Stadt ist tatsächlich, hat ziemlich stark integriert und man weiss ja auch, dass Kanton Basel-Stadt eine sehr grosse Heterogenität hat. Mhm. Also das erstaunt mich jetzt dort nicht.
Aber zurück zu der Separation, das ist kein Thema.
Nein, Separation ist ja für mich wie früher, oder? Werkklasse und Kleinklasse. Mhm. Und die sind einfach dort geblieben, die Kinder und die Jugendlichen. Und die haben jetzt Etikettchen gehabt und haben nachher entsprechend auch Schwierigkeiten gehabt, einen Beruf zu finden. Also Werkklassenschüler bei uns hat das so geheissen. Und wenn man jetzt so Förderklassen macht oder Schulinseln oder wie sie auch immer heissen, ist das für mich ein Gefäss, wo Schülerinnen und Schüler dort speziell unterrichtet werden oder auch sozial gestützt werden für eine begrenzte Zeit. Mhm. Und sie wissen, wenn es mir besser geht, kann ich wieder zurück zu meiner Klasse. Das ist etwas anderes. Das ist für mich nicht Separation, sondern das ist einfach eine kurzfristige, vielleicht ein bisschen Schönfärberei, Timeout oder Entspannung. Genau.
Ein grosses Thema, das viele Eltern und Lehrpersonen beschäftigt, ist auch eine andere Art von Belastung. Man hat das vorher auch von einer Mutter gehört. Der Leistungsdruck aufs Kind. Wie empfindest du die Entwicklung?
Es ist sicher so, dass die Jungen stark unter Druck stehen. Nicht gut ist, wenn man schon das Gefühl hat, in der zweiten Klasse stehen sie unter Druck. Ich finde, das muss man ernst nehmen. Ich führe es auf das zurück, dass der Lehrplan 21 relativ dicht ist und man als Lehrer Stress bekommt, dass man alles durchbringt. Weil man muss sie auch abgeben an die abnehmende Klasse und die haben ja dann gewisse Erwartungen, was die Kinder schon müssen können. Und so geht ja das immer weiter. Es ist so ein kleiner Ausdruck für das. Ich frage mich auch, ob man alles immer muss testen oder ob man vielleicht auch mal mit Gesprächen etwas machen könnte. Aber das kommen wir wieder zur Beurteilung zurück. Aber vielleicht ist das auch so gewünscht, oder? In diesem Wohnort oder in diesem Kanton können dort Bedingungen nicht so. Aber ich finde es schlecht, wenn schon bereits Zweiklässler so unter Druck stehen, tatsächlich. Wir wissen es aber ja auch, die Jungen stehen unter Druck, die Jugendlichen, psychische Belastungen. Wir leben in einer Gesellschaft von Perfektionismus, oder? Man muss immer mega schön und jung aussehen. Zum Teil wird der Druck natürlich von sich selber auferlegt, also von den Jungen, dass sie gut sein wollen. Und zum Teil wird der Druck auch von Schulen auferlegt, das ist ganz sicher so. Und von den Eltern natürlich auch. Also der Hype ums Gymi ist nach wie vor da, obwohl man weiss, dass Berufsschule oder Berufsbildung sehr gute Chancen bildet, später erfolgreich zu sein oder glücklich zu sein, spielt ja gar keine Rolle, was wichtiger ist. Also ja, der Leistungsdruck oder der Druck auf junge Leute ist da.
Ich finde es gut, dass du jetzt auch Gesellschaft angesprochen hast, weil ich habe das Gefühl, jetzt in der Zeit, wo ich als Lehrer gearbeitet habe, dass es schon auch ein gesellschaftliches Problem ist. Also, dass zum Beispiel eine Lehre nicht mehr gleich viel Wert hat wie früher. Und eben, das Gymi ist der beste und der schnellste Weg, zum erfolgreich werden oder alles dürfen zu machen. Das habe ich immer sehr schade gefunden und habe ich immer versucht, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Gegenwind zu bieten und auch an den Eltern. Eben habe ich dann sehr gerne meinen Lebenslauf erzählt, dass es ja doch auch möglich ist mit einer Lehre, oder weil ich bin kein guter Schüler gewesen, dass man es doch auch zu etwas kann bringen und vor allem auch eben ganz glücklich sein mit dem, egal wo das dann herführt. Also das wäre schön, wenn das wieder ein bisschen mehr wird wertgeschätzt werden. Passend zum Thema Leistungsdruck hat der Thomas Minder, Präsident vom Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz, kurz VSLCH, in der NZZ gesagt, die Selektion in der 6. Klasse muss abgeschafft werden. Das würde ja eben auch vielleicht den Leistungsdruck ein bisschen mindern, oder dort ist ja vor allem auch das grösste Problem mit dem Übertritt, mit den Gymiprüfungen oder Noten, die zählen. Unterstützt du seine Idee?
Mir ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zu einfach. Wenn wir die Selektion Ende 6. Klasse abschaffen, bedeutet das vielleicht tatsächlich weniger Druck auf die 5. 6. Klasse, die jetzt zum Teil also stark unter Druck ist, wenn es dann um einen Übertritt geht in die Oberstufe. Ich finde aber, das löst allein das Problem nicht, weil das würde ja bedeuten, dass wir einfach die Situation, die wir jetzt auf der Primarstufe haben, mit dieser Vielfalt, mit dieser Heterogenität, die ich aber nicht negativ meine, nachher auf der Sekundarstufe auch ist. Wir haben ein System von Fachlehrpersonen auf der Sek-1-Stufe, also man muss dann einfach noch so ein bisschen weiterdenken und ich finde, wir müssen einen Weg finden, wie die Selektion unwichtig wird, indem dass man vielleicht Lösungen findet auf der Sekundarstufe 1.
Ich habe gerade gestern noch gelesen, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber dass wir europaweit zu denen gehören, wo eigentlich die Kinder relativ jung selektionieren, also viele andere Länder anscheinend erst später. Ist das so?
Das stimmt, ja. Also viele tun erst nach dem 11. obligatorischen Schuljahr, also mit dem Kindergarten dazu erzählt, selektionieren oder im 11. Schuljahr. Ich muss aber hier zur Entlastung von der Schweiz auch sagen, es gibt ganz viele Kantone, die das bereits auch schon machen. Mhm. Kanton Tessin wird immer wieder genannt, Kanton Wallis macht das. Also die haben einfach Niveau, Unterricht in Deutsch und Mathematik und sonst sind sie in ihren Stammklassen zusammen. Kanton Bern überlässt die Entscheidung über ein jeweiliges Modell der Gemeinde. Da gibt es schon auch ganz wahnsinnig viele gute Sachen. Es gibt ein paar wenige Kantone, die ganz eine harte Selektion haben nach der 6. Klasse und nachher ist Durchlässigkeit tatsächlich nicht mehr so ein grosses Thema. Mhm. Dort muss man sicher heranschauen. Aber ich tue mich immer ein bisschen dagegen wehren, wenn man es schlechter macht, als es ist, weil es gibt schon bereits sehr viele gute Systeme in der Schweiz.
Ende November ist James-Studie 2024 veröffentlicht worden. Sie zeigt, dass die künstliche Intelligenz oder besser gesagt Machine-Learning-System den Alltag der Jugendlichen im Rekordtempo erobert. Laut der Studie haben 71% Erfahrung mit ChatGPT und Co. gemacht. Auch Social Media steht hoch im Kurs. Ihr vom LCA habt Positionspapier zu KI und Smartphones veröffentlicht. Handyverbot überfordert die Lehrpersonen. Wohin führt die Entwicklung?
Das ist eine gute Frage, das interessiert mich auch. Ich glaube, wir dürfen uns nicht verwehren gegenüber diesen neuen Entwicklungen, weil die Jungen brauchen KI. Mhm. Also wir können nicht so tun, als wenn es das gar nicht würde geben. Wir müssen es irgendwie integrieren in den Unterricht und das auf eine kluge Art und Weise. Mhm. Ich glaube, Verbot sind diesbezüglich, so wie auch das Handyverbot, nicht zielführend. Mhm. Also wenn wir Jungen sagen, die dürfen KI nicht brauchen, dann machen sie es gleich. Mhm. Also müssen wir ihnen lernen, wie man damit schlau umgehen kann, wie man gescheit promptet, wenn man es brauchen kann und wenn nicht. Die Frage ist, ab welchem Alter dass man das macht mit KI und auf was man muss schauen. Also wir müssen ihnen mit beibringen, was sie dürfen und was nicht, was gefährlich ist beim Personenschutz, Datenschutz und so weiter, was sie dürfen füttern und was nicht. Ich glaube, das ist wichtig. Und da steckt ja auch ein bisschen die Angst dahinter, dass man nichts mehr wissen muss. Das kann ich nachvollziehen, weil die Menschheit entwickelt sich so ein bisschen in die Richtung, dass man sich immer wie weniger muss bewegen und weniger muss anstrengen körperlich. Und jetzt entdecke ich so ein bisschen eine Tendenz, dass man sich am liebsten auch nicht geistig irgendwie anstrengen will. Das unterstützt sie natürlich überhaupt nicht. Mhm. Aber ich glaube, es braucht nach wie vor Wissen und für das sind Lehrerinnen und Lehrer zuständig und das ist sehr eine wichtige Basis. Und nur mit dem richtigen Wissen kann man nachher auch KI richtig futtern und richtig damit umgehen, weil man ja immer noch muss selber schauen, stimmt jetzt das, was du geschrieben worden ist oder ist es völliger Bullshit. Mhm. Dort drinnen müssen wir uns bewegen und das mit dem Handy, ja, das ist auch so ein kleines ein heisses Eisen, das ist wie das Gleiche. Oder? Was haben wir für ein Bild, wenn man sagt, in den Schulen müssen Handys verboten werden? Dann zeichnet man ein Bild wie, in den Schulen sind jetzt alle Handys auf dem Pult, die läuten und die surren und die Schüler machen damit, was sie wollen. Das ist ja heute überhaupt nicht so. Auf der Primarschule ist das Handy an den meisten Orten noch gar kein Thema. Mhm. Und auf der Sekundarstufe 1 haben sie ganz klare Regelungen, wie man damit umgeht. Und 14-Jährigen zu verbieten, ein Handy mit in die Schule nehmen, dann möchte ich gerne den Eltern oben, möchte ich gerne dabei sein, wenn man das muss dann sagen, weil die Kinder brauchen das Handy nicht nur für Social Media. Dort ist auch vielleicht ein Abi drin oder ein wichtiger Kontakt, wenn irgendetwas passiert und so. Aber man muss als Schule, ist man in der Verantwortung, dass Kinder sich können konzentrieren auf den Unterricht ohne Handy.
Ja, es ist ja auch dort nicht nur schwarz und weiss. Du hast vielleicht auch gehört, Australien hat ja gerade ein Gesetz verabschiedet, wo Social Media für Personen unter 16 verbietet. Was hast du das Gefühl, sind wir hier in der Schweiz auf einem guten Weg?
Ja, ich glaube, es ist ja auch etwas, was nicht fertig ist, oder? Es bewegt sich ja immer wieder. Und ich glaube, man muss irgendwie wachsam sein. Ich sage jetzt dem nicht woke, aber man muss wachsam sein, wie sich das entwickelt. Und man muss Kinder irgendwie darauf vorbereiten, was auf sie zukommt und wo Gefahren sind. Social Media machen die Schule ja schon lange wahnsinnig viel. Training, was ist gefährlich bei Social Media? Was darfst und was darfst nicht? Wo sind Gefahren und Chancen und Medienkompetenzen und so weiter? Und etwas Ähnliches gesehen ich bei KI, obwohl ich keine KI-Spezialistin bin. Aber ich selber manchmal prompten. Und manchmal kann man es brauchen, manchmal überhaupt nicht. Da muss man ja immer noch selber den gesunden Menschenverstand einschalten und das Bauchgefühl walten, um zu sagen, das kann ich jetzt teilweise nutzen und das überhaupt nicht.
Es braucht Wissen, dass man auch KI verwenden kann.
Und so müssen wir Schülerinnen und Schüler auch dann vorbereiten. Und da hat die Schule schon auch einen wichtigen Auftrag.
Kurz vor Ende Jahr hat Avenir Suisse einen Artikel geschrieben mit dem Titel «Volksschule unter Druck». Während die Volksschule immer wieder Kritik ausgesetzt wird, gewinnen Privatschulen und Homeschooling teils an Popularität. Avenir Suisse redet von einer quasi Monopolstellung von der öffentlichen Schulen und fordert die Kantone, dass sie die Alternativen nicht als Bedrohung, sondern als Chance begreifen. Wie stehst du da dazu?
Das Wort Monopolstellung hat mich ein bisschen getriggert. Mhm. Wenn du jetzt aber mich fragst, man muss es auch als Chance wahrnehmen, dann gibt es tatsächlich Schüler, die besser aufgehoben sind in einer Privatschule. Es gibt tatsächlich auch Schülerinnen oder Schüler, die daheim im Homeschooling wohler sind als in einer Schule. Mhm. Aber ich wehre mich dagegen, wenn das dazu beiträgt, dass Volksschule geschwächt wird. Mhm. Die Volksschule befindet sich zwischen diesen Megatrends. Und zwei tue ich immer erwähnen. Der eine Megatrend ist ja die Individualisierung. Mhm. Alle gehen irgendwie, sind immer individuell unterwegs und möchten Sachen, die genau auf sie zugeschnitten sind und verfolgen das auch. Und Erziehungsstile verändern sich ja auch. Und die Kinder sind viel mehr im Zentrum und können viel mehr selber Entscheidungen treffen, als es noch früher war. Das merkt man in der Schule. Mhm. Das ist jetzt nicht wertend gemeint. Und auf der anderen Seite haben wir Pluralisierung, immer wie mehr Vielfalt, immer wie mehr Gruppen, die in der Gesellschaft drin sind. Ich sage jetzt nicht Bubbles, aber das spüren wir ja auch in den Schulen. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld muss man irgendwie versuchen, der Mehrheit, allen kann man ja nie gerecht werden, aber der grossen Menge gerecht zu werden. Und das ist wirklich ein mega Hosenlupf. Und man muss aber auch die Stellung von der Volksschule sehen. Die Volksschule ist noch der einzige Ort, wo alle zusammenkommen, egal von welcher Herkunft, egal von welcher Religion, von welchem Glauben, von welchem Familienmodell, von welcher geschlechtlichen Orientierung kommen, zusammen in der Volksschule. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als manche Leute denken, dass man als Kind lernt, hey, wir sind in einer Welt, wo ganz viel möglich ist und ganz viele leben anders und ganz viele feiern ein Fest anders als wir. Und es ist immer irgendwie okay. Mhm. Ich glaube, das ist ganz eine wichtige Basis fürs spätere Leben, dass man einfach auch Respekt und Toleranz und auch ein gewisses Verständnis hat für andere Leute, die anders leben. Und das darf man einfach nicht kleinreden, indem man sagt, die haben jetzt einfach eine Monopolstellung.
Somit sind wir am Ende des Jahres angekommen. Meine letzte persönliche Frage an dich lautet, wer hat dich das Jahr inspiriert?
Ja, natürlich alle vielen Lehrpersonen, zum Beispiel in meinem Team. Ich gebe ja noch ganz ein kleines Pensum. Unterricht. Und immer, wenn ich in der Pause in diesem Team bin, staune ich, wie viel Power das da noch oben ist, was die noch einfach so nebenbei machen, wo gar nicht nötig, also nötig wäre, wo sie einfach aus ihrem Engagement raus machen und Freude haben dran, wenn sie mit den Kindern im Wald gewesen sind oder gebacken haben oder irgendetwas nebst allem lesen, rechnen, schreiben. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie sie einfach eben so das Atomkraftwerk sind immer. Und was mich auch inspiriert hat, sind unsere Kantonalsektionen, also alle Deutschschweizer Lehrverbände, die sich in diesem Jahr für die Bildungsqualität eingesetzt haben und versucht haben zu kämpfen, dass die Bildungsqualität der Schulen gleich hoch bleiben, wie sie jetzt sind.
Das sind sehr schöne Worte, die Sie sicher auch gerne hören, falls Sie den Podcast hören. Und an alle die, die zuhören, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, teilst, bewertest und rezensierst. Das würde ich sehr schätzen. Du kannst mir auf Instagram folgen, dort kannst du mit Fragen und Ideen auch aktiv zu diesem Podcast beitragen. Wir kommen zum Schluss von dieser speziellen Podcast-Folge. Dagmar, was ist dein Wunsch an die Schule im neuen Jahr?
Ja, ich wünsche mir natürlich von ganz vielen super guten Beispielen zu hören oder Unterrichtseinheiten oder Erlebnisse, die in den Schulen gelaufen sind. Und ich wünsche den Schulen und vor allem auch Lehrpersonen ganz viel Selbstsicherheit und Wissen, was sie für einen wichtigen Job machen.
Danke vielmals für das spannende Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke dir, Damian.
Gerne gebe ich dir auch noch ein paar Danke weiter von Lehrpersonen, die dein Engagement schätzen und mir das im Vorfeld gesagt und geschrieben haben. Wir stoßen jetzt zusammen an aufs alte und aufs neue Jahr. An dieser Stelle danke ich allen von Herzen, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten und wünsche allen ein gefreutes neues Jahr. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.